Da muss man gar nichts mehr zu sagen. Warum sollen wir überhaupt diesen ganzen Frontend-Scheiß noch machen? Ich liebe es. Oder hast du irgendwas, was du nicht gut daran findest, wenn
Es
man
ist alles,
Frontend-Entwicklung macht?
es ist alles fantastisch. Das
AutoWeird FM.
So, liebe Leute, das Qualitätsjahr 2025 geht weiter. Wir hatten schon Zwischenfolge, Haken dran. Linux Rising Folge, Haken dran. Java Rant, Haken dran. Was fehlt da noch? Natürlich der gnadenlose, hemmungslose Frontend- und JavaScript-Scheiß-Rant. Und dazu begrüße ich meinen Mit-Podcaster Holger Große-Plackermann. Hallo Holger.
Einen wunderschönen guten Tag, Benedikt. Das ist ja mal, das wird ja mal was. Ich bin immer sehr gespannt, was das heute so wird. Ich glaube, ich werde gar nicht ranten. Ich werde nicht ranten. Ich werde mich ja nicht so gehen lassen, so wie du letztes Mal, so mit Schaum vom Mund.
Ach so, du bist da so völlig unkritisch, ne? Das ist mir schon öfter aufgefallen. Das ist alles ganz toll, da gibt's auch nichts zu meckern. Warum sollte man da überhaupt irgendwas kritisieren?
Genau.
Ja, toll. Finde ich gut.
Das ist so, ja. Das ist, warum sollte man überhaupt was kritisieren? Genau, das ist so.
Ja. Guck mal, vielleicht kann ich dir ja doch was aus der Nase rauskitzeln.
Ja, wir haben ja schon unseren roten Faden, haben wir ja schon gesehen. Da ist ja ein bisschen was drin.
Das stimmt.
Da ist ja ein bisschen was drin. Ja. Ach, wir kommen gar nicht in die Gänge hier rein. Wir müssen sofort mit dem Thema anfangen.
Das hatten wir eigentlich auch ausgerufen. Das hatte ich ja gefordert.
Ja, aber du hältst
die Qualitätsoffensive 2025 vorgestellt haben, dass ab jetzt sofort innerhalb von, was hast du nochmal gesagt, die ersten 15 Sekunden sind die wichtigsten, oder?
Das ist richtig, ja.
Ja, da sind wir ja schon wieder weit drüber.
Das ist richtig. Ich muss ja gerade mal, genau. Ich muss mal kurz.
Aber wie gesagt, es ändert sich ja auch alles, Holger, weil wir nehmen ja wieder so oft auf. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Wir müssen nicht mehr so viel erzählen, weil wir haben uns ja erst, im Prinzip die Hörer haben uns erst letzte Woche gehört.
Eigentlich erst heute. Heute ist die Folge rausgekommen. Wir haben uns heute erst gehört. Du meinst, wenn sie uns. Diese Folge wird natürlich. Das ist die März-Folge, oder?
Was? Nein. Die letzte Folge war ja die Januar-Folge, weil wir ja noch eine Zwischenfolge hatten. Und ich hatte ja gesagt, dass wir 13 Folgen machen wegen der Zwischenfolge.
Das ist richtig, aber die Postproduktion wird das vor März nicht hinkriegen. Von daher, mal gucken, was die Postproduktion so sagt. Aber wir sind es ja quasi schon über. Wir haben das Soll ja übererfüllt. Das ist ja so. Ja. Ja, was gibt's denn bei dir so für Hausmitteilungen? Gibt's denn was? Wir können nicht den Hausmitteilungsblock so schlabbern.
Nein, den Schlabbern war natürlich nicht. Wir werden gleich noch in aller Ausführlichkeit über neue Bücher, neue Filme, neue Videospiele reden. Aber ich möchte auch gerne einen Hausmitteilungsunterblock aus der Mottenkiste kramen, den wir früher immer hatten. Und möchte dich fragen, bei welchen Meetups du denn so in letzter Zeit warst?
Ich war bei dem Web Engineering Meetup in Düsseldorf.
Nein, echt jetzt?
Ja, da habe ich dir doch das Bild geschickt. Willst du darauf hin? Ja. Achso, ja, da war.
Nein, aber früher haben wir doch immer uns gegenseitig erzählt, auf welchen Meetups wir waren, wo ich dann so im Nachhinein auch dachte, das ist auch so ein bisschen, der Informationsgehalt davon ist auch so ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt.
Das ist richtig. Aber da kann ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Willst du die Geschichte hören oder soll ich die?
Natürlich möchte ich die hören, Holger. Ich höre immer gerne deine lustigen Geschichten.
Also ich war ja bei dem Web Engineering Meetup, ich gehe nicht mehr so oft auf Meetups. Weil irgendwie A, verpasse ich das und B, gibt es auch gar nicht mehr so viele. Und Web Engineering Meetup, das ist ja so, habe ich gelernt, das war ja früher von dem einen Menschen vom Engineering Kiosk. Mhm. Das ist jetzt hier vom Andi, das ist jetzt nicht mehr so, habe ich gelernt. Aber trotzdem eine riesige, wir waren bei, in Flingern war das, in der Nähe vom. Ach, wie heißt denn noch? Das ist der Portugiese da. Egal. Auf jeden Fall, da waren wir bei einer Firma. Und es war wirklich voll. Ich weiß jetzt nicht, ob das waren sicherlich 100 Leute. Also waren schon da.
What?
Also vielleicht war das auch noch, weil das nicht so. Aber das war wirklich, wirklich voll. Das hatte jetzt nichts zu tun mit einem. Also ich war schon auf Meetups, wo so zwei, drei versprengte Leute Idris sich angeguckt haben. Aber das war cool, Vorträge waren gut. Das hat Bock gemacht. Da ging ein Vortrag ging um, keine Ahnung, Coder Progression, also wie, also Karriereweg, also jenseits des Codings oder doch nicht des Codings. Das fand ich ganz spannend. Und es war halt so, dass der Engineering Kiosk, die beiden waren da und haben was aufgenommen. Und ich musste natürlich mir mal deren Equipment angucken.
Impressive. Haben die da zufällig ein Rode-Headset benutzt?
Nein.
Das wird's auch gerade auf.
Nein. Die benutzen gar keine Headsets. Die benutzen, also die sind nicht so Zappel-Philippe wie ich. Die haben richtige Mikros benutzt, aber die auch anders aufgebaut. Aber das ist, also sehr, sehr, sehr geiles Setup. Und da bin ich dann irgendwie mit dem Shep halt dem Andi in einer Recording-Session gelandet. Also die hatten das so aufgebaut und die haben halt die Leute von der Straße haben sie da befragt.
Okay.
Und, da,
und dann einfach mal das Düsseldorfer Podcast-Triumvirat da eingeladen.
Das war schon sehr geil, muss man sagen. Das hat sich sehr, sehr cool angefühlt.
Und habt ihr denn da gesprochen? Darf man das fragen? Oder
ja, klar. Das, also das waren jetzt, da ging's, die hatten, glaube ich, zwei oder drei Fragenblöcke. Ich weiß nicht mehr, ob ich so zusammenkriege. Also da, die Idee war, dass diese Blöcke noch nachbearbeiten und irgendwo reinschneiden. Also da ging es irgendwie Thema Meetups, war ein Fragenblock und ein Fragenblock waren GitHub Stars. Also wie findest du, was ist die Bedeutung von GitHub Stars? Findest du die gut? Wie bewertest du ein GitHub-Projekt? Bla bla, da haben wir dann so ein bisschen die Bälle zugespielt. Und Wert von Meetups. Wie, also keine Ahnung, findest du gut, was macht für dich ein gutes Meetup aus? Warum gehst du zu einem Meetup? Was ist vielleicht doof an einem Meetup?
Weil es besser Essen gibt.
Ja, zum Beispiel, weil es da Essen gibt. Und das war, also fand ich eine coole Idee. Ich weiß noch nicht, was sie damit machen. Aber, ja, das war eine lustige Geschichte. Also Leute, wenn ihr in Düsseldorf unterwegs seid, geht's zum Web Engineering Meetup. Es lohnt sich.
Cool.
Auf welchen Meetups warst du denn so unterwegs? Du bist doch der Nixos-Meetup-Gänger.
Das stimmt. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr dahin geschafft. Das müsste aber eigentlich diesen Monat noch irgendwann wieder sein. Das ist auch das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt, das einzige Meetup, was ich im Moment besuche. Aber tatsächlich war ich, glaube ich, seit vor der NixCon nicht mehr auf dem Meetup. Ich weiß nicht, habe ich das im Podcast schon erzählt, dass ich auf der NixCon war?
Wenn
ich
nicht, war. Was ist denn NixCon?
Ach komm, das ist ja jetzt wirklich. Das ist ja ein ganz alter Hut. Das war ja letztes Jahr im Oktober.
Na gut.
Und ja.
Da kannst du eine Solo-Folge zu machen.
Genau, da mache ich irgendwann mal eine Solo-Folge drüber, wie ich nach Berlin gefahren bin und da auf die, ich glaube, das ist sogar die größte Nix-Konferenz. Es gibt auch eine in Nordamerika, aber ich weiß nicht, ob die größer ist.
Das ist die größte Nix-Konferenz in Berlin.
Genau.
Das zumindest in Kreuzberg. Ja, das ist. Oh, ich bin jetzt hier an meinen. Ich habe ja gerade ein neues. Ich probiere ein neues Headset aus. Also Leute, wenn euch der Sound nicht passt, dann liegt das an meinem neuen Headset. Aber wenn der Sound exzellent ist, dann liegt das auch an meinem neuen Headset.
Ja. Also du hast mir eine Sprache damit aufgenommen und ich habe die angehört und dachte mir, boah, das hört sich ja sowas von geil an.
Ja, ja.
Insofern ist das schon nicht so verkehrt und ich liebe euch damit. Ich muss nur noch gucken, ob mein Laptop auch so ein XYK3
einen
Anschluss hat.
Also entweder ein TRS-Anschluss oder du holst dir einfach einen Scarlett. Halt so ein Scarlett-Device, was man
das
ja hat.
Kommt dann auch nochmal mit 100 Euro obendrauf, oder?
Weiß ich nicht. Ich habe das schon Ewigkeiten. Keine Ahnung.
Ja, aber das kostet die Welt. Der Holger hat davon 3 Stück und 5 Stück noch im Shop.
Im Shop, ja. Aber du bist doch jetzt der Freiberufler von uns beiden. Bei dir landet das doch alles auf der Spesenrechnung.
Ja, so ungefähr. Das Problem ist nur, wenn da immer nur Spesen abgehen und nie was draufkommt, dann hat man irgendwann auch kein Geld mehr.
Das, ja, komm, das ist das Problem von deinem Zukunfts-Ich. Ja, Hausmitteilung. Ich kann heute in der Tat was zum Bücherkapitel, Chaptermark-Bücherkapitel, kann ich beitragen.
Oh, bitte.
Ich habe angefangen, eine kleine Geschichte der Menschheit zu lesen. Von einem Menschen namens, wie heißt der denn? Hariri, Yuval Noah Hariri. Wohl ein Weltbestseller. Ich kenne mich natürlich mit Weltbestsellern nicht aus. Ich bin darauf gekommen, weil in dem Qualitätspodcast von Moritz Neumeier und Till Reiners, die haben das aus Gründen, haben die das erwähnt, fanden das gut, weil der auch gute Kinderbücher schreibt, wurde noch irgendwie erwähnt. Und da dachte ich mir, wenn das diese beiden Qualitätsmenschen empfehlen, dann guckst du das mal rein und finde ich gut. Gut lesbar.
Cool.
Also Populärwissenschaft, sowas ist das.
Ja, da geht es auch so ein bisschen darum, dass eigentlich Menschen gut sind und das soll so ein bisschen Hoffnung machen, glaube ich, das Buch, oder?
Ja, das, so weit bin ich noch nicht. Ja, schon. Also da geht's. Ja, genau.
Der Holger ist noch nicht bei der Endstation Hoffnung angekommen.
Das ist, ach, die Hoffnung. Ja. Was ist bei dir? Du hast wahrscheinlich in den letzten 2 Tagen wieder 30 Science-Fiction-Dinger durchgeballert.
Nee, so schnell lese ich ja nicht. Also ich brauche schon so bestimmt einen Monat oder was, bis ich ein Buch durch habe, weil ich das in der Regel eigentlich nur
genießen.
Kurz vorm Schlafen lesen. Genießen, naja. Ich lese das zum Einpennen und dann kann ich häufig halt nicht mehr als 10, 20 Minuten lesen und dann dauert es natürlich entsprechend, bis man ein Buch durch hat. Also ich bin immer noch bei den beiden Büchern, die ich letzte Mal angeklingelt. Ich weiß nicht, hatte ich auch über diesen Comic gesprochen, den ich gerade lese?
Nein.
Ah, okay. Ich lese einen Comic, den habe ich bei uns in der Stadtbücherei gefunden. Der heißt Hopfen und Malz. Und es ist die Geschichte einer Familiendynastie, die eine Bierbrauerei in Belgien eröffnet.
Okay.
Und fängt halt bei dem Gründer im Jahr 1856 an.
Okay.
Und jeder Band erzählt dann aus einem anderen Abschnitt in der Geschichte dieser Familie.
Comic.
Genau, ist ein Comic.
Das klingt erstmal wild.
Ja, es ist halt nicht so superheldenmäßig, sondern es ist halt mehr wie so ein Graphic Novel, aber als Comic-Reihe.
Mhm.
Und wie gesagt, es geht dann durch die Jahrzehnte. Ich glaube, der letzte Teil spielt 1990 oder so.
Mhm.
Und ja,
das,
es ist kurzweilig und ganz nett.
Das klingt wild. Ich versuche parallel eine Neuerung auszuprobieren. Ich versuche parallel hier bei uns im WordPress eine neue Folge anzulegen.
Okay.
Damit ich mir Notizen machen kann, dann ist die Postproduktion einfacher.
Das ist schlau, Holger, das ist sehr schlau.
Das ist.
Das könntest du natürlich auch einfach in das rote Fahndokument machen. Dann besteht dabei nicht die Gefahr, dass du unsere Webseite crasht. Aber ansonsten mach das gerne. Fummel gerne live, während wir eine Aufnahme machen, fummel gerne in der Prot rum. Kein Problem.
Das könnte ich auch machen. Ja, genau. Dann, genau, das wäre auch gut, wenn wir das hier machen. Okay, das ist. Also, ich schreibe jetzt hier rein Hopfen und Malz. Und ich schreibe rein eine kurze Geschichte der Menschheit.
Ja. Wenn deine Tastatur noch nicht so laut wäre.
Ist das so? Aber dabei habe ich doch relativ leise Keycaps, also Switches. Mhm. Von daher, ja, das ist so, ja. Nee, Games
Bücher,
kann, Bücherkapitel, genau. Haken dran, wohl?
Haken dran, genau. Games, da ist bei mir wieder ein bisschen Flaute. Gibt es da bei dir was Neues?
Nee, eigentlich nicht. Dead Cells habe ich auch nicht, habe ich nicht weitergespielt. Aber ich habe wenig Switch gespielt. Ich bin gerade dabei, da ist gerade wieder so ein Sale. Ich liebäugle gerade dabei, Nine Souls mir zuzulegen. Das ist gerade so ein bisschen im Sale und ich, also eigentlich wäre eigentlich unvernünftig, mir das zu kaufen, aber oh. Ja.
Na gut.
Nine Souls,
sagt ihr was?
Das ist dieses.
Ich glaube. Welches?
Nine Souls, sagt ihr was, oder?
Ist das dieses asiatisch angehauchte Hollow Knight-Dingen mit einem,
genau,
mit so einem Fuchs oder so? Oder einer Katze?
Nee, das war, ja, da gibt's zwei. Das andere ist, habe ich vergessen. Aber ja, also das nennt sich Tao-Punk, der Stil. Also Mischung aus asiatischem Tao-Stil und so Cyberpunk-Zeug.
Ah,
und dazu ein Sekiro-basiertes Parry-based Combat-System. Und klingt erstmal gut. Und Animal Well ist natürlich auch noch auf der Liste drauf. Das ist natürlich auch so ein Ding.
Ja, ich bin ganz, ganz, ganz kurz davor, Hollow Knight aus der Bottenkiste wieder vorzukramen.
Oh, das musst du machen.
Weil du mir da ja vor einigen Folgen wieder von erzählt hast. Und jetzt war bei der Game 2 Jahresübersicht ja, dass vielleicht Silksong kommt. Und da muss man eigentlich Hollow Knight irgendwie mal durchgespielt haben.
Vor allem, dass da, die haben einmal in einer Sekunde, die haben nicht erwähnt, es kommt dieses Jahr, die haben einfach es nur eingeblendet.
Ja, aber man ist natürlich gehypt.
Natürlich.
Und ich habe mir gedacht, vielleicht, ich komme ja da an einer Stelle nicht weiter, vielleicht gehe ich einfach wieder woanders hin. Ich hatte ja diese Mantis City auch noch nicht fertig gemacht. Vielleicht versuche ich da einfach nochmal, weil da bin ich ganz am Anfang. Das kommt ja relativ am Anfang, wenn du loslegst. Erster Boss, und wenn du dann falsch abbiegst, bist du ja in der Mantis City. Und das war das erste Mal, wo ich das Spiel aufgehört hatte. Mhm. Aber weil ich halt total underpowered war und die mich voll weggehauen haben.
Aber jetzt hab ich ein City bisschen ist schon recht, also das ist schon, das ist glaube ich schon
so. Schon knackig, ne?
Ja, aber ich glaube, da sollte man schon am Anfang hin. Also da gibt es ja auch die andere, also man kann ja, wenn man sich ein bisschen, wenn man Pech hat, bricht ja der Boden unter einem zusammen und man landet dann so in so einem Deep-Dingsbums. Mhm. Und da kriegt man aufs Maul. Also da, das sollte man nicht machen, aber.
Also ich fand bis jetzt jetzt sind wir ein bisschen in der Hollow Knight, im Hollow Knight Subchapter. Ich fand, glaube ich, am schwersten diese Kristallwelt, wo ständig irgendwie so sich drehende Laserstrahlen sind und du mega schnell irgendwie durch so ganz enge Gebiete hopsen musst.
Ja, ja.
Und ich fand den Soul Master richtig schwer. Diesen Boss, der ganz oben in der, wie heißt die City nochmal? City of the, weiß ich nicht, City of Tears
City oder was? City of Tears, ja.
Da ist ja oben dieser Boss, der, den fand ich auch echt knackig.
Mhm.
Ja, glaube ich, das war so das, was ich am schwersten fand bis jetzt.
Warst du schon in diesem komischen, im White Palace?
Was ist der White Palace nochmal? Ich glaube nicht. Hört sich nicht so an, als ob ich es kenne.
Ja, ist scheiße. Also ist also es gibt da mehrere Ausbaustufen von der Path of Pain, wo es dieses Game 2 unspielbar war.
Ja, der ist krass.
Und aber auch das Normale ist schon, man braucht das, um das Good Ending freizuspielen. Aber da hatte ich halt irgendwann keinen Bock mehr. Da dachte mir, Leute, nee. Also das ist, nee.
Das ist, bei aller Liebe.
Nee, also komm, nee. Also das ist, da hatte ich dann keine Lust mehr.
Naja. Vielleicht packe ich die Switch mal ein, wenn ich das nächste Mal nach Düsseldorf fahre und probiere mich nochmal dran.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ja, ich kann auch noch berichten, meine Frau hat bei YouTube eine Werbung für Fortnite gesehen und fand die Musik so gut, dass sie jetzt gerne mit mir mal Fortnite ausprobieren möchte.
Okay.
Ich habe ihr gesagt, in dem Spiel läuft die Musik aber nicht, aber sie möchte es trotzdem ausprobieren.
Okay.
Jetzt wollte ich mal gucken, ob man das auf der Switch vielleicht im Couch-Koop spielen kann.
Okay,
ja, weil es wurde ja, glaube ich, jetzt mittlerweile auch auf jeden Taschenrechner portiert. Gut, hast du auch was zu trinken dabei, sag mal?
Du hast ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt die Tradition der Präproduktion. Menschen, die schon 2 oder 3 Folgen gehört haben, wissen das. Es wird in der Präproduktion, wird gerne mal ein Felddienst oder ein Stauder konsumiert. Und beim letzten Mal wurde es auch angeprangert, dass gewisse Teilnehmer dieses Podcasts das nicht mitgemacht haben. Ich komme heute in den Call rein. Was sehe ich da? In Gladbeck wird Vitamalz zu sich genommen. Das ist nicht ein Wässerchen oder so, nee, ein Vitamalz.
Nee? Boah, ihr hättet mal Holgers Gesicht sehen sollen. Das war echt ein Bild für die Götter.
Naja.
Ich habe es richtig genossen.
Ja. Also, ich
hätte einen Screenshot machen müssen. Ah, fuck.
Ah, fuck. Ah, fuck. So, ich habe was zu trinken dabei. Aber, warte mal. Was ist denn jetzt die Brauerei? Was ist nicht? Also, das ist die Brauerei, nennt sich scheinbar Pretty Decent Beer.
Mhm.
Und das Bier nennt sich It's You. You're the Problem. You.
Finde ich gut.
Und es ist ein Raspberry Ripple Sour.
Das ist schön. Wir sind wieder hier im Sour-Bereich unterwegs.
Ja, was ich hier von den britischen Bieren mir zugelegt habe.
Schön. Ja, ich habe hier ein ganz profanes Jever Fun heute für die Folge. ich hatte dann doch zu viel Angst vor dir. Ich hatte es mir eigentlich vorgenommen, aber es ist halt die deutsche Gesellschaft. Es ist die deutsche Gesellschaft, wo es nicht akzeptiert wird, wenn man sagt, nein, ich möchte keinen Alkohol trinken, Holger. Du bist, genau, it's you.
Ja.
You are the problem.
Das ist richtig.
Ich könnte es nicht besser auf den Punkt bringen.
Ich habe ein schlechtes Gewissen, aber auch nicht.
Deshalb habe ich mir hier gezwungenermaßen ein Northern Monk Patreons Projects Edition Bier mitgebracht. Es wird dich mal wieder überraschen. Es ist ja der 2025 ist das Jahr der überraschenden Biere.
Ja, ja.
Das ist nämlich ein Northern Spirits French Martini Pale Pineapple Raspberry.
Okay.
Ich bin gespannt, also.
Okay. Lass uns mal
auf. Ich weiß nicht genau, was ein French Martini Pale sein soll, aber wir werden es sehen.
Lass uns mal aus der Dose. Oh, das riecht schon nach Raspberry. Das ist schon gut. Ja, guck dir das doch mal an. Ja, guck dir das doch mal an.
Meins ist, hat eher so eine...
Ja, eine schaumige Note?
Eine schaumige Note und ist eher so, also deins ist sehr rot.
Ja, meins ist sehr rot.
Da sieht man die Raspberry. Meins ist gelb und sehr hazy, trüb. Ja. Sieht aus wie...
Und hat eine sehr starke Karbonisierung.
Ja, und es riecht aber auch sehr fruchtig. Also,
ja, das schmeckt wie ein Sauer, das schmeckt wie ein sehr gutes Sauer. Mag ich. Da würde ich mir eine ganze Kiste von reinzimmern.
Und das gefällt mir aber auch sehr gut. Also, es hat so ein bisschen sauer, also ein bisschen sauer. Es hat auch so was Herbes und ist aber auch sehr fruchtig. Also, es ist nicht so ein klassisches Sauer, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die da wirklich Martini mit reingeballert haben. Es steht auf jeden Fall nicht mit auf der Zutatenliste. Da steht nämlich nur Wasser, Gerstenmalz, Hafer, Ananas, Himbeeren, Hopfen, natürliches Aroma und Vanille und Hefe. Also da haben sie ausgepackt.
Geil.
Schmeckt gut.
Sehr gut. Aber die Frage, die alle Menschen interessiert, würdest du dir eine ganze Kiste von reinzimmern?
Davon würde ich mir, glaube ich, keine ganze Kiste von reinzimmern. Dafür ist es mir dann doch ein bisschen zu intensiv.
Ach so, ja, okay.
Soll ich mal ins Thema einleiten?
Wir sind bei Minute 23, bei Minute 23 kann man, echt? Das ist wohl schon lang. Ja, bei Minute 23 kann man ins Thema einleiten.
Okay, also Holger, lass mich dir eine Geschichte erzählen, was ich heute gemacht habe, um dich dann völlig verdutzt stehen zu lassen. Heute dachte ich mir so, ihr wisst ja, ich habe eine Astro-Webseite. Mega geil. Hat Holger mir empfohlen. Holger, bester Mann. Ja. Vite, Tailwind, React, alles mega. Dann dachte ich mir so, Benedikt, jetzt brauchst du auf deiner Webseite auch noch eine mega geile Contact-Form. Wie kannst du das machen? Da brauchst du ja ein Backend, da brauchst du ja alles. Da musst du ja Batch-Prozesse haben, da musst du ja in Datenbanken schreiben, da müssen E-Mails verschickt werden. Wie soll das denn funktionieren? Aber dann gehe ich auf die Netlify-Doku. Da steht einfach, Junge, knall hier einfach einen Tag an deine Form dran, mach einfach einen Post-Request auf Slash und dann geht das. Ich mach das und es geht. Ich habe einfach in 10 Minuten eine Contact-Form, wo ich eine E-Mail bekomme, wenn einer die ausfüllt. Wie geil ist das denn?
Das ist sehr
Alter,
geil.
2025, solche Sachen, bam, machst du einfach fertig. Da muss man gar nichts mehr zu sagen. Warum sollen wir überhaupt diesen ganzen Frontend-Scheiß noch machen? Ich liebe es. Oder hast du irgendwas, was du nicht gut daran findest, wenn man Frontend-Entwicklung macht?
Es ist alles fantastisch. Deswegen liebe ich das. Deswegen liebe ich das so. Das ist 2025, ist alles großartig. Nee, aber da haben wir doch schon drüber gesprochen, glaube ich, weil das ist ein Netlify-Ding, dass da, du hast dann wahrscheinlich mit Astro, hast du dann so eine Server-Function, wahrscheinlich dir generiert.
Holger. Soll ich dir mal erzählen, wie man Astro macht? Weil was du da erzählst, das ist ja von vorgestern. Da brauchst du keine Server-Function. Da machst du natürlich eine Client-Island. Du machst eine Astro-Client-Island, wo du dir eine React-Form reinknallst, damit die geil animiert aufpoppt und wegpoppt und wieder weggeht und wieder herkommt. Und dann machst du einfach nur deine Form-Data, URL-encoded, machst du ein Fetch auf Slash. Und wenn in deiner Form-Data ein bestimmtes Netlify-Attribut drin ist, dann erkennt er einfach die Form. Also du musst einfach in deinem Website-Backend Form-Detection anstellen, dann geht das.
Okay. Also jetzt gut.
Ihr seht Holger gerade, ihm fällt alles aus dem Gesicht, weil ich ihm erkläre, wie Astro funktioniert oder Netlify.
Also Client Islands habe ich schon mal, das ist ja der Kerngag von Astro, da bin ich schon mal drüber gestolpert.
Nee, einfach, du vergiss Client Island, du brauchst keine Client Island dafür. Du brauchst eigentlich nur eine Form und in der Form machst du ein bestimmtes Data-Tag dran,
ja,
Data Netlify True. Und wenn Netlify deine Seite baut, dann findet er diese Form und registriert die einfach direkt bei sich. Und dadurch, dass die Form submitted wird, wird das Form-Data halt an einen bestimmten Endpoint von denen gepostet. Und also wie das genau mit einer Static-Form geht mit dem Submit, weiß ich nicht genau, weil ich das ja mit React gemacht habe. Und da mache ich einfach ein Fetch mit einem Post-Request. Und die Form bekommt ein Hidden Field mit dem Form-Name und dadurch machen die Zuordnung.
Und aber wo wird das denn hingepostet?
Einfach auf deine Domain. Und da läuft der Netlify-Server quasi. Und der bekommt dann einfach den Request.
Okay, also dann schon doch irgendwie eine Server-Function, die dann da läuft.
Ich weiß nicht, ob da eine Server-Function dabei ist. Ich bin nicht mit Server-Function in Berührung gekommen. Ich habe auf meiner Webseitenkonfiguration Form-Detection enabled, habe in meinem Code halt dieses Data-Tag dran gemacht und dadurch findet er das.
Okay, ja, vermute ich mal. Das ist was Vercel gepusht hat. Das ist Framework-Defined Infrastructure. Das ist dann wahrscheinlich, da findet sich da auch wieder.
Ja, klar, also natürlich, du hast es natürlich durchschaut. Ah, das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Dafür hat sich die Folge schon gelohnt. Von mir aus können wir jetzt ausmachen.
Ja, machen wir jetzt aus. Ich hab keine Lust mehr.
Du hast ja auch keine Punkte. Ich habe mir deinen roten Fragen angeguckt. Ja. Da dachte ich mir so, Holger, ist das ein Witz oder was? Ja, also, ja. Hast du mal meinen Rant von letzte Woche gehört? Sowas will ich jetzt von dir hören.
Ja. Ich möchte einsteigen mit, also man braucht ja, wenn man vernünftig mit Node.js arbeiten möchte, das macht man ja nicht, wenn man Java macht. Bei Java ist man ja sowieso immer auf Java 8. Es gibt nichts Größeres als Java 8. Aber man braucht ja Version Manager. Und ich verwende natürlich, weil ich nicht am Leben vorbeirenne, ASDF. Mhm. Und ASDF.
Nicht nix. Also ich mache das mit nix.
Ja, richtig. Ich mache das mit ASDF. Und ich habe jetzt Mitte der Woche habe ich festgestellt, oh, ich habe kein Node mehr. Ich habe da irgendwann mal so ein Brew-Upgrade gemacht und turns out, ASDF lief bis Version 0.15 fantastisch, aber 0.16 war breaking, weil die nicht nur ASDF in Go neu geschrieben haben, was natürlich schon ein bold move ist, nicht in Rust, sondern in Go neu geschrieben haben und B auch noch die API breaking geändert haben.
Ja, das kann man ja in einer meiner Version machen.
Das fand ich ganz gut. Und ja, das sind wir bei so einem Punkt, den hat man, ich weiß nicht, das kannst du mir gleich erzählen, wie das bei euch drüben ist. Bei euch hat man einfach nur, bei euch hat man Jahresringe, glaube ich, oder? Anstatt Versionen. Nee, aber das Thema Semantic Versioning ist eine schwierige Sache. Also wenn Semantic Versioning da ist, ist das eine gute Idee, aber ASDF ist jetzt keine Lib. Aber ich hatte das auch schon mal, nicht häufig, aber ich hatte das schon mal, wenn sich Tools nicht vernünftig an eine Semantic Versioning halten, kann ein Upgrade-Pfad schon ein wirklicher Pain sein. Dann hast du so ein Versionsgepuzzle und du hast das gerne bei irgendwelchen Klutze-Bibliotheken, die dann irgendwie ein bisschen überambitioniert werden und dann mit Version 0.17 alle APIs ändern.
Okay, also du wolltest jetzt nicht speziell auf diesen Punkt Version Managers einsteigen, das war nur dein Aufhänger für Version Upgrades.
Oder genau. Auch, ja, ich kann auch
also, dass man grundsätzlich einen Version Manager braucht, das ist da erstmal ein Haken dran, oder ist das auch
hätte was, was ich, dich nervt? Nee, hätte ich das hätte ich. Hätte
das auch. Hinterfragst du nicht, ne? Wie so vieles im Frontend-Bereich.
Ja, aber das brauchst du doch im Front. das brauchst du aber doch im Front, im Backend auch. Also du brauchst ja Version Manager für Kotlin, für Java, für Groovy, für wahrscheinlich für Gradle auch, für Maven.
Ja,
es gibt doch SDK, man.
Ja, ich glaube, da gibt es so ein bisschen andere Strategien, würde ich sagen. Also das ist jetzt überhaupt kein Rant, das ist ja jetzt einfach nur so Fakten austauschen. Boah, ey, ich will gleich mal ein bisschen. Du musst gleich noch mal ein bisschen aufdrehen. Aber ich beantworte die Frage natürlich sehr gerne.
Ja. Wie funktioniert die Scheiße denn bei euch drüben im Java-Land?
Also, du hast natürlich für die Build-Tools, da gibt es ja im Java-Land nur 2 und nicht 38, wo wir gleich auch noch mal drüber reden können. Da hast du ja dieses Wrapper-Konzept, dass du ein Shell-Skript hast, was die Version von dem Tool managt. Und wenn du jetzt Gradle benutzt, dann hast du immer die Sache, dass du einmal das JDK hast, was den Gradle-Prozess startet. Aber du kannst ja dann für das, was du baust, separat konfigurieren, auf welcher Java-Version das gebaut werden soll.
Ja.
Kannst du entweder dann halt auf dem Java-Compiler die Options setzen, was für ein Bytecode-Level ausgegeben werden soll. Oder du nimmst halt bei Gradle die Toolchains, wo der dann noch ein komplettes JDK für dich runterlädt im Zweifel. Und ich glaube, dadurch, dass man da so mehrere Ebenen hat, man hat einmal den Wrapper, der das die Build-Tool-Version managt und die im Repository encodiert. Dann hat man die Version, mit der Build-Prozess gestartet wird, was bei Gradle leider nicht irgendwo festgelegt ist, sondern da muss man sich dann so selber Code schreiben, der das dann erkennt und dann irgendwie einen Fehler wirft, wenn das die falsche Java-Version ist. Also das ist eigentlich ein bisschen kacke, weil das wieder vom Host-System abhängig ist. Und dann hast du, also diese Ebene fehlt, und dann hast du aber die Ebene, wie wird mein Code kompiliert und wie laufen meine Tests, das kannst du wieder in Gradle konfigurieren. Also es ist nicht perfekt, aber es ist auch nicht so schlecht, finde ich. Also es ist noch nichts, wo ich jetzt bisher große Schmerzen mit hatte.
Du bist auch ein bisschen unkritisch, was das angeht. Ja.
Ja.
Nee, okay, können wir da jetzt, gut, Semantic Versioning, Kacke. Ja. Projekt-Upgrades klappen meistens gut. Ich bin letztens, worüber bin ich denn gestolpert, über irgendwelche Breaking Changes, aber das waren auch dann, ESLint hat sich gedacht, wir ändern mal das Konfigurationsformat. Aber das war eine Major-Version, das war von 8 auf 9, die haben es lange vorbereitet, kann man denen jetzt nicht großartig vorwerfen.
Ja.
Aber, boah, das kommt, also, ja, das genervt hat schon.
Ja, also ich finde, du sagst, du hältst das ja immer als große Stärke und großen Erfolg hoch, aber wenn ich höre, dass ein Linter schon in Version 9 vorliegt, ist halt krass, weil, weiß nicht, Checkstyle haben wir seit 1993 Version 1.
Ja, und so sieht's auch aus.
Halt, das funktioniert halt, ja, aber es funktioniert halt seitdem, ne? Also ich habe noch nie ein Projekt kaputt gehabt.
Ist das so? Funktioniert Checkstyle?
Ja gut, wenn du ein Update machst, hast du manchmal das Problem, dass neue Checks dazukommen und dann halt der Code erstmal nicht mehr checkt. Aber du hast jetzt nicht so Sachen wie, oh, mein ganzes Projekt baut nicht mehr, weil die Konfiguration jetzt irgendwie im Sack ist.
Okay, gut. Da ist.
Ich habe da auch eine kleine Story, das war eigentlich, glaube ich, der Aufhänger auch für diese Folge bei den Upgrades, wo ich auch wieder sagen muss, ich will ja nicht nur schimpfen. Ich bin ja heute der hier mal auch so ein bisschen objektiv an die Sache rangeht und nicht einfach nur rummeckert. Du bist ja der heute eigentlich nur mal Dampf ablassen will und einfach nur mal meckern will.
Ja, ja.
Ich habe halt, wenn man halt, also generell das Terminal-Tooling von so Frontend-Sachen finde ich schon immer sehr geil von der Experience. Da wird auch so ein bisschen einfach was gemacht, damit das irgendwie cool ist. Dann gibt's da so bei Astro, gibt's halt immer so einen kleinen Astronauten und so, und dann sagt er einem Sachen und dann sagt er, hey, dein Tailwind ist irgendwie nicht mehr up to date, mach doch mal ein Update, dann mache ich irgendwie ein Update und dann geht's aber irgendwie los. Dann funktioniert das erstmal nicht mit dem Befehl, den die eingeben. Dann guckst du irgendwie, also da steht dann in der Doku von Astro, ja, das Tailwind-Plugin, das gibt's ja jetzt nicht mehr, weil Tailwind ist ja jetzt Native Vite, da musst du jetzt einfach dem Tailwind-Guide folgen und das dann da updaten. Dann gehe ich dahin. Dann steht da, ja, damit das alles viel einfacher ist, haben wir Tailwind CSS Upgrade Next gebaut. Führ das doch einfach mal aus. Dann führe ich das aus, geht nicht. Dann mache ich irgendwelche Änderungen in meinem Projekt, damit dieses Upgrade funktioniert, mache das wieder, geht nicht, weil jetzt ist mein Projekt dirty und der macht das nur mit Projekten, die nicht dirty sind. Dann mache ich Force, dann geht es, aber trotzdem ist das Projekt nicht geupdatet. Und ich denke mir so, es ist cool, dass die sich da hinsetzen und dann sogar so einen automatisierten Upgrade-Pfad machen. Oder auch, wenn du mit Astro irgendwie Integrations hinzufügst, dann editiert er für dich auch die ganzen Dateien und macht dir alles. Das ist ja echt alles cool. Aber wenn es dann halt nur so halb funktioniert und jemand wie ich, der halt nicht mit diesem Tooling zu tun hat, der denkt sich dann, ja, nice try, aber ich sitze hier trotzdem und weiß nicht, was ich machen muss. Weißt du, wie ich meine? Das ist dann halt so ein bisschen...
Ich kann nicht so halt nachvollziehen. In dem Moment hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt.
Diese Folge macht mir überhaupt keinen Spaß. Das ist die schlechteste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. So.
Das kann sein. Das kann sein. Nee, aber hast du denn ans Laufen gekriegt?
Nein. Ich habe dann irgendwann nach, ich weiß nicht, wie lange ich das ausprobiert habe, habe eine Stunde rumgemacht und dann habe ich erstmal gedacht, dass ich jetzt die neueste Tailwind-Version benutze, ist jetzt gerade nicht meine Top-Priorität. Ich versuche lieber erstmal eine Contact-Form zu bauen, damit Leute mir überhaupt eine Nachricht schicken können.
Ja, ja, ja.
Weißt du, immer Business-Value schaffen heute.
Immer
wir haben keine Zeit für so ein in Schönheit sterben und irgendwelche Versionsupdate. Da haben wir keine Zeit für. Wir müssen Business-Value schaffen.
Wir brauchen Business-Value. Ja, genau. Ja, das ist richtig.
Das ist das, was die Stakeholder interessiert. Die interessiert nicht, ob da Tailwind 4 im Hintergrund läuft.
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist gar kein Fall, ja. Mich interessiert gleich dann deine Meinung zu Tailwind auch noch. Weil ich kenne Leute, die Tailwind mögen und auch Tailwind nicht so mögen.
Ich habe da eine Meinung, ich habe da eine uninformierte Meinung zu, glaube ich, weil ich
möchte dich kurz unterbrechen, weil bevor ich diesen Blog mit Tailwind einleiten, möchte ich den Stefan persönlich begrüßen. Stefan ist der größte lebende Tailwind-Hasser dieser Welt. Und okay. Jetzt, damit möchte ich dieses Dings hier einleiten. Das heißt.
Okay. Soll ich meine Reise mit Tailwind mal erzählen? Ja. Also, die Leute, die das hören, wissen ja, ich bin mittlerweile auch einer von den Alten. Früher, als wir anfingen, war ich noch einer von den Jungen. Mittlerweile bin ich einer von den Alten, der, wenn man so ein Thema anfängt, sagt, ja, damals, da hatten wir ja Bootstrap 3, das war doch alles gut. Mhm. War es ja auch. Und jetzt hat man mir aber gesagt, man macht jetzt Tailwind. Alles klar. Ich bin zwar alt, aber ich probiere es aus. Und
man macht jetzt Tailwind.
Genau, man macht Tailwind. Also sage ich zu ChatGPT, mach mir mal was mit Tailwind, dass das geil aussieht. Und dann fängt er an und macht Sachen. Und man kriegt auch schnell was hin und das sieht dann auch irgendwie cool aus, aber irgendwie sind da einfach CSS-Klassen all over the place. Also alles ist einfach komplett voll geballert mit irgendwelchen CSS-Klassen. Und ja, ich mache da mein Softwareentwickler OCD schalte ich komplett aus, weil ich mir einfach nur denke, oh mein Gott, wie soll ich denn hier jemals im Leben irgendwas anpassen? Weil ich werde doch auf jeden Fall irgendwo vergessen, dieses eine MT-6 wieder wegzunehmen, wenn ich irgendwo was ändern will. Und frag mich dann auch, ich mache einen Link auf meiner Webseite und ich muss da 6 CSS-Klassen dran schreiben, damit das gescheit aussieht. Das kann ja irgendwie nicht, das kann doch nicht irgendwie das sein. Also ist das richtig oder mache ich was falsch? Ich habe mir schon gedacht, ich mache bestimmt was falsch. Man macht das bestimmt irgendwie anders und so wie ich es mache, ist es irgendwie nicht richtig.
Möchtest du eine ernsthafte Antwort drauf haben? Oder?
Ja, bitte. Also, wie macht man das richtig? Wie macht man das richtig, sodass man nicht überall CSS-Klassen einfach hat, die komplett dupliziert und alles einfach vollgeballert damit.
Also grundsätzlich ist das schon so die Idee von Tailwind, dass du halt relativ explizit damit deinen Klassen umgehst. Das ist schon so. Das kann man mögen, muss man nicht. Aber jetzt bei so einem Link, gibt es ja zwei Varianten. Einmal, ich habe in der Tat gerade nochmal reingelesen, du kannst in deiner
okay.
Du kannst da deine, also du kannst so ein Theming bauen. Also du kannst irgendwo, oder gut, es gibt Themes, es gibt irgendwo so ein Ort, die Global CSS, was auch immer. Da kannst du für dein A schon Default Styles applyen. Ja. Apply ist da das Stichwort, da kannst du mal nach googeln und dann.
Das hatte ich tatsächlich auch gefunden, als ich mich letztens mit diesen, wie nennt man das, dieses add-apply, ist das irgendwie eine Function oder ein Meta-Keyword oder keine Ahnung was, das habe ich mir auf jeden Fall auch angeguckt. Aber da frage ich mich dann so ein bisschen, da ja die CSS-Klassen von Tailwind in der Regel einfach einen einzelnen Style, also einen einzelnen Style-Property repräsentieren, dann kann ich es auch einfach wieder von vorne machen. Also kann ich ja wieder plain CSS einfach machen, oder? Also.
Ja und nein, was es dir mitliefert, sind so Browser-Inkompatibilitäten rausdingsen. Mhm. Also nicht unbedingt, im schlimmsten Fall ist es eine CSS-Direktive, ja.
Ja, also Ende vom Lied, ich habe Projekte gemacht, da war ich noch jünger, da haben wir dieses BEM gemacht. Block Element Modifier und das war auch okay, hat auch funktioniert. Ja. Da haben wir halt SAS gemacht, haben unsere BEM-Klamotten zusammengeklümselt und dann war es auch okay.
Ja.
Und ich finde, dass das Markup, was dabei rauskommt, wenn man sowas wie BEM benutzt, dann doch irgendwie cooler, ehrlich gesagt. Also.
Ja, da kannst du auch Schindluder mit treiben. Aber das ist, also keine Ahnung, wenn du den Stefan Alexei jetzt fragst, die würden dir zustimmen. Ich mag das mit Tailwind lieber.
Sag das doch mal so, wie die das sagen würden, damit wir ja noch mal ein bisschen Spaß in die Folge reinbringen. Du lässt dich auch nicht aus der Reserve rauslocken. Ist
nee, los? Ich weiß nicht, da muss jetzt hier schon mehr kommen. Das ist so eine, ach Gott. Kommst du mir gleich, und hier JavaScript und Framework-Fatigue, es gibt so viele Bibliotheken.
Nein, nee, das nicht, aber ich finde, man kann doch jetzt wirklich, du vor allen Dingen, du mit deiner Seniorität schon den Mozilla selber kompiliert, schon über Komponentenbibliotheken Abschlussarbeit geschrieben.
Ja, ja.
Du guckst dir Tailwind an, du guckst dir eine Webseite an, die mit Tailwind gemacht ist. Was sagst du dazu, Holger?
Nimm mal deine
rosa-rote Frontend-Brille ab und mach mir mal wirklich eine ehrliche Bewertung.
Also davon, mir macht Spaß, damit zu entwickeln. Mir macht das Spaß, damit zu entwickeln. Ich habe da Spaß dran. Das ist, ja.
Die Qualität von Frameworks und Bibliotheken wird bemessen, in wie viel Spaß macht es dem Holger.
Ja, warum denn nicht? Aber warum, es ist doch, ja, doch. Ja, in der Tat.
Macht dir das denn auch in einem Jahr noch Spaß, wenn du dir denkst, oh, da muss ich jetzt mal was irgendwie ändern, dass das anders aussieht? Und dann musst du diese rumgespammten CSS-Klassen erstmal überall wieder aufklauben und wieder umändern?
Aufklauben und rumändern? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn ich jetzt ein globales Redesign machen möchte, ja, dann könnte das vielleicht doof sein, wenn ich irgendwo nur mal den Abstand zwischen zwei Elementen ändern möchte, ist das wahrscheinlich schneller damit. Und keine Ahnung, ob sich jetzt Tailwind in der Version, keine Ahnung, gibt es da neue, funktioniert Tailwind 5 anders als Tailwind 6 und Tailwind 7? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Hm. Aber ja. Da kommen wir nicht zusammen, glaube ich, so richtig.
Aber ich bin nicht zufrieden. Jetzt such mal wirklich, du hast ja eine Liste gemacht. Ich habe die Liste angeguckt, habe den ersten Punkt gesehen, habe schon gesagt, Holger, ist das dein Ernst, was du hier aufschreibst? Ja, Such dir mal den Punkt raus, der dich am allerhärtesten nervt und dann erzähl mal was. Erzähl jetzt nichts über Floating Points, bitte, weil das ist echt ein Witz.
Floating Points ist aber wirklich scheiße. Sorry. Aber ich fange an mit, weißt du, also, ich möchte, komm, wir reden über Floating Points. JavaScript hat kein Big Decimal. JavaScript hat nur Floats. Und das heißt, du hast dann diese ganzen dummen JavaScript-Witze, wo man irgendwie 1.0001 plus sonst wie, da kommen ganz komische Werte bei raus. Das ist alles, das macht man nicht häufig.
Ja.
Weil das ist, du hast ja dann deine, du kennst ja hier die Repräsentation von Floating Points, halt hier binär, du kannst das ja nicht so ganz genau abbilden. Es sei denn, du hast sowas wie Big Decimal zum Beispiel. Als Datentyp. Da brauchst du in JavaScript, aktuell brauchst du wieder eine Bibliothek, die das dann für dich übernimmt. Da gibt es BigJS, es gibt dann BigNumber.js, dass das für dich, wenn du Berechnungen durchführen willst, musst du dann dir diese Bibliothek reinholen, die dann da irgendwas tut.
Okay.
Und das finde ich, also das war da immer noch mit Kämpfen. Also wir reden gleichzeitig darüber, führen wir jetzt den Pipe-Operator ein? Machen wir dies, machen wir das? Aber dann Floating Points, dass das immer noch so ein Ding ist, ja, man kann da drum rumarbeiten, aber das finde ich nicht so geil. Also, dass es dann nicht native Plattformunterstützung für sowas gibt, finde ich kacke.
Okay. Bin ich jetzt offen gestanden noch nicht mit in Berührung gekommen?
Kommt man auch nicht so häufig. Also so ist das.
Ja, wahrscheinlich, wenn man jetzt eine Form hat oder was, oder irgendwie so einen Rechner hat, der was mit Geldbeträgen berechnet, oder? Oder was?
Na gut, genau, mit Geld. Aber das ist, da hatte ich jetzt in meiner Vergangenheit aktuell auch, ja. Aber auch hier bei der Kapitolversicherung war das halt auch ein Thema.
Vielleicht liegt das auch daran, dass die Frontend-lastigen-Projekte, die ich damals gemacht habe, dann doch nicht so frontend-lastig waren, sondern die Berechnung eher im Backend gemacht haben.
Ja, aber
da ist ja alles schön und gut.
Nee, aber stell dir mal vor, du hast eine Validierung und du willst irgendwie was validieren.
Ich kann mir die Probleme schon vorstellen. Ich wollte nur damit sagen, dass ich das noch nicht hatte oder die Leute heute noch meine Fehler fixen, die mit den Floats zusammenhängt, die ich im Frontend benutzt habe.
Ja, nein, also man stolpert da nicht häufig drüber, aber wenn man drüber stolpert, ist es ärgerlich. Das ist,
okay.
das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen es bis heute, es gibt Initiativen, die da dran gehen, glaube ich, aber das regt mich so halb auf.
Oh. Okay. Also vielleicht sollte ich echt mal meine Profession überdenken. Du scheinst so glücklich zu sein mit allem irgendwie. Ich frage dich danach, was ist das, was dich am härtesten aufregt und alles, was du vorbereiten kannst, ist so ein Halbaufreger.
Ich bin nur noch gar nicht fertig.
Okay. Ja, weiter, bitte.
Die Date API.
Ja.
Weißt du, was das immer noch für eine Date API ist?
Ich habe da mal New Date to Local String aufgerufen.
Ja, das ist
war die für das, was ich brauchte, war das okay.
Das ist immer noch die Date API, die Original von Java 1.0 oder ein Java 1.1 geklaut wurde. Das ist die Date
API. Okay.
Das ist,
weil man sich da hat inspirieren lassen, als man.
Nein. Kopiert. Die ist kopiert. Die ist, glaube ich, eins, also die API ist 1:1 kopiert. Und das Schlimme daran ist, dass selbst so eine Kacksprache wie Java da mittlerweile weiter ist. Dass die, selbst die haben ja jetzt, da hat man das ja auch, da musste man ja auch die ganze Zeit damals vor 20 Jahren, musste man ja, da hat man Joda-Time, hat man ja damals in Java eingesetzt.
Und ja, Moment, man hat ja erst Java, also Java Util Date gehabt, das war kacke. Dann hat man Java Util Kalender gehabt, das war auch kacke.
Ja.
Dann hat irgendwann meiner gesagt, boah, nee, komm, ich komme nicht mehr drauf klar, ich muss jetzt was eigentlich. Dann hat der Joda-Time gemacht. Und das ist ja dann ins JDK eigentlich fast übernommen worden im Prinzip.
Ich glaube, also die Story, die ich gelesen habe, ist, dass der Typ von Joda-Time, man wollte Joda-Time da reinbauen, aber der Typ von Joda-Time hat gesagt, ja, das können wir machen, ich muss es allerdings immer neu bauen.
Ja, hat er dann auch gemacht, ist ja gut geworden.
Nee, ist gut geworden.
Kannst du nicht sagen.
Und das ist halt so ein Ding bei, in JavaScript ist es, dass, ich glaube, da gibt es eine Temporal Erweiterung von JavaScript, das sind ja auch, glaube ich, relativ weit. Also kommt bald. Und das ist halt immer noch so eine Geschichte. Das ist Moment.js, Date Functions, Time.js, Timezone.js. Mhm. Da gibt es eine Riesengeschichte von Bibliotheken, die auch, also Moment.js war lange Zeit eine der größten Teile deines Bildbundles. Also es waren riesengroße Dateien, weil da hängt ja auch Localization sowas dran. Ja. Und wenn du das nicht vernünftig...
Das wäre eigentlich ganz geil, wenn der Browser das mitbringen würde, ne?
Genau. Und das verstehe ich halt nicht so ganz, weil das, das ist Kacke.
Okay.
Das riecht mich das auf? Schon.
Ja, ich glaube, ich höre so ein bisschen raus, dich regen vor allen Dingen die Sachen auf, die in Java besser sind.
aber das wäre
das ja... Das ärgert dich dann so richtig, ne? Das findest du dann richtig doof.
Das finde ich dann doof, ja genau. Alles andere ist ja sonst, die Collection API ist ja viel besser als...
Ich wollte gerade sagen, mecker doch nochmal über Streaming API bei Java.
Ja. So, ich gucke weiter. Was nervt mich? Der Safari nervt mich. Der Safari ist eine neue AI. Das ist,
aber der Safari ist eigentlich ein netter Browser, finde ich.
Das ist ein Kackbrowser. Das ist ein richtiger Kackbrowser. Da ist alles irgendwie, da funktioniert alles nur so halb gut.
Okay. Nee. Also der FF ist aber okay.
Was?
Der Firefox ist aber okay.
Der ist besser.
Oder ist quasi der andere Browser, also alles, was nicht Chrome ist, ist doof.
Chrome ist in der Tat, was Spec-Unterstützung angeht, relativ gut, muss man sagen. Also was so neue Features angeht, Punkt. Da ist Safari immer so ein bisschen hinterher aktuell. Firefox ist eben auch ein bisschen hinten dran, aber halt auch gut. Aber es ist halt so, du willst halt, das sind halt genau diese tollen neuen Features, die da kommen. Ich weiß, hast du garantiert bei Pubblepub gesehen, diese Videos über native Dropdowns und Modale und so weiter.
Ja, genau.
Wo du auch früher Tonnen an Bibliotheken mitbringen musstest, wo du dich gefragt hast, jede Seite hat ein Pop-up. Wenn du bei der Kapitolversicherung fragst, die machen alles mit Pop-ups und Pop-ups in Pop-ups. Und dafür brauchst du halt, das könnte auch mal nativ funktionieren.
Ja.
Und das klappt. Also da gibt es Specs für alles super, nur ja, das gibt's halt, da gibt es halt schnellere und nicht so schnellere Browser, die das unterstützen.
Ja.
Und das ist halt insofern ärgerlich, weil Safari halt auch der Mobile Safari ist, den ich ja sehr gerne benutze.
Ja. Ich möchte jetzt hier nicht diese politische Diskussion aufmachen, was es eigentlich für ein Problem ist, dass es eigentlich nur noch Chrome als Browser gibt und dass wir deshalb die anderen Browser eigentlich pushen müssen.
Auch das können wir, da gibt es ja eine, auch die ist ja auf meiner Liste drauf, die können wir durchaus auch machen. Da wären wir jetzt keine Lösung.
Ich dachte, das wäre irgendwie ein anderer Punkt. Aber gut, dann lass uns den Punkt nehmen.
Das ist ja genau das Gleiche, also nicht das genau Gleiche, aber mein Punkt nennt sich Monopolisierung durch Big Tech. Das heißt, guckst, wenn du die Frameworks, also ich finde ja React total geil. React ist ja das beste Framework der Welt. knapp über Spring Webflow. Und
wie findest du HTMX? Nur mal kurz als Zwischenfrage.
HTMX ist das beste HTMX-Framework, was da rumrennt. Macht das noch irgendjemand? Ich weiß es nicht. Ich hab das aus dem Blick verloren.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, nimmt das doch jetzt den Platz von, wie ist das andere denn nochmal? Thymeleaf. Das ist doch das, was auch seit 1998 kein neues Release mehr gesehen hat. Und aber HTMX ist doch irgendwie jetzt die moderne Version davon, oder?
Du brauchst doch Thymeleaf, um HTMX zu machen.
Also ach so, doch, echt?
Also hätte ich jetzt, also wenn du, also HTMX kommt, ja gut, hier, Subchapter HTMX. HTMX richt mich auf. HTMX richt mich auf.
Ach komm, nee, komm, dann mach das Chapter direkt wieder zu.
What?
Mach das Chapter direkt wieder zu.
Nee, wenn du das mit Spring zusammen machst und wenn du mit Spring Views generieren möchtest, brauchst du ein Templating und da ist ja Thymeleaf.
Also weil HTMX ist das eine Frontend-Bibliothek? Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Backend-Technologie.
Nee, das ist eine Frontend-Bibliothek, die dich nur davor schützen möchte, zu viel JavaScript zu schreiben.
Ach so, okay.
Du machst halt alles oder das meiste mit Markup.
Mhm.
Aber was du dann im Backend damit machst, das ist erstmal dir überlassen. Und das ist halt bei Spring, ist das schon halt auf Thymeleaf.
Okay, I see.
Ja. Ja. Nee, Big Tech, React von Facebook. Ja, ist alles Open Source. Ja, trotzdem. Angular, Google.
Ja. Hm.
Ja, Google.
Was haben wir noch? Gibt es noch irgendwie? Das sind ja die beiden Hauptframeworks. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit
Vue ist Vue relativ unabhängig, glaube ich. Weiß ich aber gerade nicht.
Was macht man noch? Es gibt noch Svelte, gibt es auch noch.
Auch relativ unabhängig. Aber die sind nischig, aber gut, da könnte man relativ zügig hin migrieren. Wobei, was heißt zügig hin migrieren? Das kann ich jetzt tun, aber das kann jetzt das kann die Kapitolversicherung nicht in Gänze tun. Mhm. Du hast das mit den Browsern angesprochen. Also, keine Ahnung, Chrome, Google komplett da oder Edge. Du hast GitHub komplett bei Microsoft, du hast den VS Code komplett bei Microsoft.
Ja.
Also du hast einen großen Teil der Development Chain oder der Frontend Development Chain gehört halt ins Silicon Valley.
Ja, das ist krass.
Und wenn halt jetzt den Pfad, ich mache den nur ganz kurz auf, die Postwahlergebnisse, wenn jetzt keine Ahnung, oder mein Device ist von Apple, wenn da doofe Dinge passieren, die ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, was da passiert, gerade sind wir ja sehr kreativ oder sind Leute sehr kreativ in Sachen, die passieren, dann hängen wir da. Das wäre doof.
Holger, ist das für dich ein Argument, vielleicht beim Personal Computing nochmal den Blick auf freie Software zu werfen und sich auch bei Betriebssystemen und Devices da nochmal umzuorientieren.
Ja. Habe ich in der Tat. Ich hatte mal so eine Meltdown-Woche. Du kennst Meltdown-Wochen?
Ja, ich kenne Meltdown. Da möchte ich aber gerne einen Seitenzweig zu aufmachen und vielleicht schon mal einen Ausblick auf eine weitere Folge geben. Das greift ja auch wirklich in mein Homelab-Thema rein, weil du wirst jetzt lachen, dass ich das jetzt hier wieder in die Folge reingeschmuggelt habe. Aber am Ende des Tages, also kurz für alle Leute, ich hatte mir schon irgendwann mal vorgenommen, den Holger dafür mal in eine Folge zu zerren, um über das Thema Homelab zu reden. Kurz gesagt geht es darum, dass man halt so Services einfach zu Hause hostet, auf was auch immer man für einen alten Computer rumstehen hat. Und ich tue da Dinge. Ich habe mir da hauptsächlich eine Nextcloud drin aufgesetzt, was halt so ein Groupware-Tool ist. Und bin aus Google Drive auf jeden Fall schon mal rausmigriert. Und bin im Begriff, auch aus Google Fotos rauszumigrieren. Weil, also für mich war der ausschlaggebende Punkt einfach diese Twitter-Aktion, wo einfach ein amerikanischer Tech-Milliardär hingeht, so eine ganze Plattform einfach kauft und dann 6 Monate später in aller Öffentlichkeit Hitlergruß zeigt. Und ich dachte mir so, was? Was ist hier los? Und ich will mein Zeug da einfach nicht mehr haben, ganz ehrlich. Also was ist, wenn jetzt nächste Woche der Jimmy Page oder wie der Typ von Google heißt, entscheidet, ich weiß nicht, was auch immer so Milliardäre irgendwie im Suff auf einmal in ihren Kopf reinkriegen. Und ja.
Ja, nein, aber habe ich in der Tat ernsthaft oder nicht ernsthaft drüber nachgedacht, mal über meine, also über meine Hardware erstmal drüber nachzudenken. Homelab, ja, anderes Thema, vielleicht gleiches Thema, aber ja.
Also Moment, Hardware dann im Sinne von Computer oder Handy?
Meine gesamte Toolchain basiert auf Apple. Ja. Meine gesamte.
Ja.
Und
aber du willst kein Nicht-Apple-Telefon haben, wirklich. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und es gibt ja Librephone, es gibt Fairphone, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr scheiße, wenn man ein iPhone hatte,
nein,
sowas zu benutzen.
Ich hatte, weiß ich nicht, aber es ist, glaube ich.
Du wolltest dir einen Laptop mit NixOS installieren, komm.
Nein, nix, ich werde kein NixOS machen. Also das ist nicht, aber es gibt ja neben NixOS auch noch andere Linux-Distributionen, die jetzt.
Ja, aber das ist ja die einzig wahre.
Das ist richtig. Gleichzeitig gibt es auch noch andere. Aber da hab ich drüber nachgedacht, ob ich Linux nicht doch ernsthaft nochmal eine Chance geben sollte. Einfach
warum nur, hast du mich, als das passiert ist, warum hast du nicht sofort mich angerufen und hast dich bei mir ausgeheult? Das hast du mir da wieder nicht gegönnt, ne? Das Gefühl, das hast du mir da nicht gegönnt und dann hast du nur, weiß nicht, dich bei deiner Flasche Wein hingesetzt und ja.
Ja. Das gefällt
das
dir doch.
Alkohol. Das im Alkohol ertränkt.
Ja, das habe ich gemacht. Ja, das habe ich gemacht. Dann habe ich.
Also ich höre daraus, du hattest eine Meltdown-Woche, du hast darüber nachgedacht, wie schlimm das alles ist und ob du einen Linux-Laptop haben solltest und hast dann entschieden, nee, ist eigentlich doch ganz okay. So hört sich das für mich an. Oder läuft da vielleicht gerade? Nehmen wir hier gerade auf Linux auf?
Nein. Es wurde dann irgendwann besser, weil es ist ja doch.
Die ist Welt ja doch ist alles nicht so schlimm.
Die Welt ist ja doch ein schöner Ort und es ist alles gar nicht. Die meinen das alles gar nicht so. My heart goes out to you. Weiß ich noch nicht.
Ja,
ich muss da für mich jetzt auch mal Prioritäten setzen, aber das kann passieren. Das kann auch relativ kurzfristig passieren. Es kann kurzfristig passieren, dass.
Du weißt, wen du dann anrufst, oder?
Genau, du wirst es als Erster erfahren und ich werde Kaufberatung von dir einfordern.
Also ganz ehrlich, ich kann dir anbieten, ist auch egal, wir reden später nochmal drüber, aber wir machen da was, Holger. Wir machen da was. Okay. Ich möchte dieses Subkapitel trotzdem nochmal kurz abschließen mit der Aussage. Was mich bei Apple dann am wenigsten oder weniger besorgt, ist, dass Apples Geschäftsmodell eben nicht ist, mit deinen Daten Geld zu verdienen.
Ja, ja.
So das Einzige, wo ich noch sage, okay, Apple ist noch so ein bisschen, hat noch so ein bisschen Credibility, dass sie deine Privatsphäre wirklich schützen, wobei die auch manchmal Sachen machen, die echt ein bisschen shady sind. Mhm. Wenn Linux-Phones nicht so kacke wären, würde ich mir ein Linux-Phone holen. Ich habe ein Tablet, das ist ein Linux-Tablet, das funktioniert okay. So okay, wie ein Linux-Tablet halt funktioniert. Mhm. Es ist okay, um die Sachen zu machen, die man auf dem Tablet macht. Und das ist bei mir in der Regel YouTube und im Internet surfen. Und das geht damit.
Ja.
Aber man muss halt sagen, die Usability von einem Apple-Device ist halt einfach ungeschlagen. Also wenn ich dir mein Linux-Tablet in die Hand gebe, dann wirst du mir das nach 5 Minuten auf den Kopf hauen und sagen, was ist denn das für eine Scheiße?
Zu Recht.
Ja.
Ja, also das Thema, aber das haben wir natürlich jetzt im Frontend-Space halt auch. Halt wirklich ganz krass bei React.
Bedeutet das denn für dich auch, was ist jetzt genau der Schmerz daran, dass du das Gefühl hast, dass Facebook einfach die Entwicklung so priorisiert, was sie gerade brauchen, anstatt auf die Community zu hören? Oder hast du eher Sorgen, dass die da irgendwie, weiß ich nicht, ja, was ist die Sorge, die Hauptsorge?
Boah, die Hauptsorge ist wirklich diffus. Genauso wie meine Gefühlslage da diffus ist. Das ist ein Produkt von Facebook und letztendlich entscheidet Facebook mehr oder weniger alleine, was es damit tut. Das ist jetzt bei Open Source nicht ganz so kritisch, weil dann forkst du den Kram halt einfach.
Ja. Müssen wir da vielleicht die Web Components nochmal aus der Mottenkiste holen? Die sollten doch eigentlich irgendwie das quasi React als Standard sein, oder? Habe ich das irgendwie?
Ja, ich habe letztens schon mit Web Components gearbeitet. Es ist der, also der, das sind die Basic Building Blocks von React als Standard. Also es gibt ja auch Frameworks von Google, die basierend auf Web Components Dinge tun.
Okay. Und, also da ist noch ein bisschen ein Weg noch zu gehen.
Genau, ja. Also das ist, ich weiß gar nicht, was mein Punkt ist, aber das speziell in der aktuellen Situation gibt das so ein flaues Gefühl.
Ja, okay.
Das ist, ich überlege gerade, haben wir denn noch andere Beispiele dafür, weil es ist eigentlich, da kommt ja sehr viel aus dieser Richtung.
Wie ist das mit den 23 Build-Tools? Gehört da irgendeinem?
Ich glaube nicht, nee.
Bei den Build-Tools ist alles gut.
Welche 23 Build-Tools meinst du denn?
Du hast ja hier auf deiner Liste, hast du 13 Punkte gehabt. Ich habe ja nur drei Sachen, die mich stören bei Front. Ich habe ja hier mit einem großen Lob angefangen, wie geil ich Frontend finde. Und neben den Versionsupdates und Tailwind CSS ist das fragmentierte Tooling etwas, was mich doch manchmal ein bisschen verwirrt hinterlässt. Weil, ich habe hier einfach mal geschrieben, jeder Hans Wurst, der am Wochenende mal 2 Stunden Zeit hat, erfindet sein eigenes Build-Tool. Was ist da los? Also nur um mal die aufzuzählen, die ich kenne, und ich möchte gerne, dass du die Liste noch ergänzt, um die du kennst, die ich nicht kenne. Bauer, Browserify, Gulp, Grunt.
Stopp, aber
Create React App, Vite, ja. Roam. Was ist los? Also, und vor 5 Monaten oder so habe ich ein neues Projekt angefangen, so ein Spielprojekt, habe gesagt, komm, ich weiß, wie man es macht, das wird eine React-App, ich mache das mit Create React-App, da wird der Holger mir auf die Schulter hauen und sagen, geiler Typ, du hast es richtig gemacht. Gehe ich zum Holger und sage, ey Holger, mega geil, neues Projekt mit Create React-App. Er so, was? Create React-App? Macht doch seit letzter Woche kein Mensch mehr. Es macht doch jetzt jeder Vite. Ich so, hä, was ist denn Vite? Da habe ich ja noch nie was von gehört. Und turns out, Vite ist irgendwie auch schon in Version 19, so ungefähr, weil, weiß ich nicht. Also.
Leute, ich muss das mal kurz auseinanderdröseln hier. Bauer. Das macht man wirklich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Browserify auch nicht. Gulp und Grunt auch nicht. Also, die hast du ja damals gemerkt, weil die da in deiner, ja, hast du jQuery, hast du auch vergessen. Nein, ey, also Create React App ist aber jetzt auch schon seit 2 Jahren nicht mehr da, oder? Mhm. Also der letzte Commit im Create React App Repo ist auch, glaube ich, jetzt 2 Jahre alt oder so. Webpack macht man, ja, das ist halt sehr komplex, aber das liegt oft noch irgendwo drunter. Und da ist es halt Vite. Vite ist so das Ding, was man halt tut. Vite ist, glaube ich, basiert auf ES-Build, glaube ich, was so der Basic-Building-Block dazu ist. Roam, weiß ich, kenne ich den Zustand gar nicht mehr. Ich glaube, Roam war so ein bisschen überambitioniert, wenn es das ist, woran ich mich erinnere.
Das war doch auch das, wo der irgendwann mal gesagt hat, ja, wir haben Version 1.0 noch nicht fertig, aber wir haben uns jetzt entschieden, das in Rust neu zu schreiben.
Ja, also die Grundidee war cool, aber der Mensch wollte halt alles unter einem Dach vereinen.
Ach, jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Turbo Repo gab es doch auch noch. Schreibe ich noch direkt dahin.
Turbo Repo. Turbo Repo ist Turbo Repo. Hauptsächlich im Next-Umfeld. Meine ich, ist das Turbo Repo? Das Turbo, nee, heißt das nicht Turbo? Doch, ist manch Turbo Repo. Das ist, glaube ich, im Next-Umfeld. Weil da, ich glaube, da bist du, nee, oder ist Turbo Repo diese Geschichte mit den Mono-Repo-Tools? Ja, das sind natürlich jetzt auch verschiedene Tools. Du hast gerade noch die Unix-Philosophie, hast du gerade noch in den Himmel gehoben. Und,
ja, meinst du in der Voraufnahme?
Ja,
ja. Ja, aber, da müssen wir jetzt ja wirklich mal ehrlich zueinander sein. Im Java-Bereich gibt es halt 2 Tools. Die sind halt gut, die funktionieren,
ja.
Fertig.
Ja.
So. Und im Frontend-Bereich gibt es halt, seit wir uns kennen, gab es 23 Tools, die es jetzt auch einfach schon nicht mehr gibt, die auch schon seit 10 Jahren keiner mehr macht. Also warum nicht ein, so zum Beispiel guck dir mal Gradle an. Gradle gibt es jetzt seit 2009. Wenn du dir anguckst, wie man Gradle halt 2010 gemacht hat und wie das heute gemacht ist, das sieht auch anders aus, aber da gibt's halt so eine Evolution in dem Tool
ja.
und einen Weg, der dich dahin führt.
Ja.
Wenn du heute ein CAA-Projekt anguckst, dann denkst du dir, okay, kann ich wegschmeißen, neu machen. Da ist der Migrationspfad ist halt nicht so da, weil es halt immer wieder einer komplett mit was Neuem anfängt.
Aber da verstehe ich deinen Punkt. Also möchtest du jetzt der Gesamtheit der Frontend-Entwickelnden ins Gewissen reden, dass sie doch nur ein Tool machen sollen? Oder ich verstehe, also es gibt ja auch im Java-Bereich mehrere Build-Tools. Ich erinnere an, wie hieß es, Beethoven, Mozart?
Bach.
Bach war es, ja.
Ja, aber das ist ja dann eher so eine Kuriosität, die, glaube ich, keiner wirklich benutzt.
Keine Ahnung. Ein paar gibt es ja schon auch. Was ist mit Dingensbummens hier? Das Google-Ding.
Bazel.
Bazel, genau. Bazel. Ein paar gibt es auch. Gut, da haben sich jetzt zwei durchgesetzt. Gut, das ist jetzt, ja. Liegt möglicherweise auch im Java-Umfeld daran oder im JVM-Umfeld, dass wir mit Spring sowas sehr Zentrales haben, was jeder und seine Mutter benutzt, was halt Maven und Gradle Support hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Spring mit Bazel baut. Vermute ich nicht.
Vielleicht schon.
Kann sein. Aber ich kann React auch mit Bazel bauen wahrscheinlich. Aber
wahrscheinlich schon.
Aber keine Ahnung, da hat sich jetzt Vite für React durchgesetzt, aber auch da wieder, ich rudere kurz zurück zu dem Big Tech Fass. Create React App hat Facebook sterben lassen oder die Community um dieses ganze Ding. Das ist ja irgendwie halb Facebook, halb Community. Gleichzeitig hat Facebook oder die Menschen rund um React haben sich aus Gründen dazu entschieden, naja, wir machen jetzt, wir fokussieren uns jetzt mehr auf Server-Side-Rendering. Dieser ganze Next-Ansatz.
Ja.
Und
also Moment, Next ist auch ein Facebook-Ding?
Nee, Next ist von Vercel, aber die, ich gehe davon aus, dass die, also, Facebook ist ja ehemals PHP und wenn du dir React Server-Side-Rendering anguckst, da gibt es schon viele Übereinstimmungen. Also, React mehr Server-Side-Rendered zu haben, ist für Facebook eine gute Idee. Und da gibt es jetzt mit Next eine gute Lösung dafür.
Und deshalb hatten sie nicht mehr so eine Motivation, Create React App am Leben zu halten.
React App ist jetzt ja erstmal das Templating für SPA oder für SPA.
Ja.
Für SPAs. Also schlussendlich ist im ganzen React-Prozess ist SPA ist jetzt nicht komplett weg vom Fenster, aber ist schon aktuell oder so seit 2 Jahren gar nicht so ein großes Thema mehr. Weil das nicht da ist A, die Community-Arbeit nicht da und B, die Facebook interessiert sich das nicht so weit, nicht so weiter und Vercel, naja, für dieses Server-Side-Rendering das große Dingen, weil sie damit Infrastruktur verkaufen können.
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, wenn jetzt auch Vite sich vielleicht dann mal durchsetzt als das Tool, was vielleicht auch mal ein bisschen längerfristig benutzt wird, Es ist ja gut, es ist okay, könnte ich mit leben. Ich stimme auch zu, dass dieses ganze Webpack-Geraffel, ich meine, das war ja, glaube ich, auch eine Motivation für Create React App, weil man halt bei Webpack doch ein bisschen am Machen ist, bis man da was am Laufen hat.
Ja.
Und CAA hat das ja so ein bisschen versteckt. Vite habe ich jetzt halt nur, gehe jetzt nur von meiner Astro-Webseite, da tut es das, was es soll, finde ich erstmal ganz nett.
Ja. Weil eigentlich, das basiert auch auf Rollup. Rollup muss auch noch auf deiner Liste drauf. Vite ist auch eine Übermenge von Rollup.
Honorable Mention. Ich mach mal deine Shownotes, ne?
Ja.
Rollup. Was ich aber trotzdem nochmal anmeckern möchte, ist, dass es eigentlich sowas wie Gulp oder Grunt nicht mehr gibt. Da wirst du jetzt lachen und sagen, braucht ja kein Mensch, aber ich finde, der Fakt, dass ich immer daran denken muss, NPM Install auszuführen, bevor ich NPM Run Dev mache. Das finde ich ehrlich gesagt sowas von primitiv und da weiß ich gar nicht, was dazu sagen soll, weil es ist einfach, für mich ist das so natürlich, dass das Tool, mit dem ich Sachen baue, weiß, was es machen muss, um Dinge zu tun. Aber bei NPM gibt es halt einfach nur in der Package.json diese Skripte und die sind ja komplett unabhängig voneinander. Ich weiß nicht, warum Gulp und Grunt gestorben sind, weil die haben ja eigentlich genau diesen Gedanken implementiert, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, gut, warum die jetzt gestorben sind, weiß ich in der Tat nicht. Das war so, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt jemals, doch Grunt habe ich, glaube ich, irgendwann mal eingesetzt. Ich verstehe deinen Punkt. Das ist auch etwas, was ich glaube, Astro und Next.js in ihrer CLI automatisch tun. Wenn ich in der Package.json ändere, automatisch die aktualisierten Dependencies sich zu holen.
Okay.
Aber ist bisher kein Riesenproblem. Also was würdest du gerne haben als Ziellösung?
Ich glaube, etwas, wo man Abhängigkeiten zwischen diesen Tasks definieren kann. Also eigentlich möchte ich gerne Gradle, aber als Frontend-Tool haben.
Ja,
damit ich da mal so ein acyclic Task Graph mir aufbauen kann, der dann auch weiß, was er machen muss.
Ja. Vielleicht sind die meine Frontend. Ich sage es jetzt. Jetzt habe ich es gesagt. Vielleicht sind meine Frontend-Build-Skripte einfach gar nicht so komplex. Also ich habe keine Abhängigkeiten vermisst. Was habe ich denn? Ich habe Test in verschiedensten Ausprägungen. Warte mal. Weißt du, was da als Orchestrierung gerne benutzt wird? Die GitHub-Action. Shell-Skripte und GitHub-Action-YAMLs. Das ist das, was...
Ja, aber die GitHub-Action-YAML kannst du ja lokal nicht ausführen.
Das ist richtig, ja.
Das ist ja das so ein bisschen...
Aber ja. Ist halt... Was steht in meiner... will ich die lokal ausführen? Ich hatte selten...
Vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass man halt mit... dass ein NPM-Projekt in der Regel halt monolithisch ist und nicht in Module aufgeteilt ist, wohingegen man ja, wenn man jetzt eine größere Serveranwendung baut, versucht man ja so eine logische Strukturierung zu machen, indem man vielleicht mehrere Subprojekte hat. Und dann kommt man ja schon dahin, dass man jetzt nicht in jedem Projekt, man kann ja nicht in jedem Projekt jetzt Test aufrufen, in jedem Projekt Compile aufrufen, in jedem Projekt Build aufrufen, damit die Sachen am Ende alle in der Aggregation zusammenhängen. Deshalb kommst du automatisch dahin, dass Dinge voneinander abhängen müssen und automatisch ausgeführt werden müssen.
Da kommen, das lösen dann so Monorepo-Tools für dich.
Ja. Warum ist denn das Thema ein Frontend-Projekt aufteilen in Komponenten? Ich möchte dieses Wort hier nochmal unterstreichen, weil ich weiß, dass es dir ein Herzensthema auch ist, Komponentenmodelle. Komponentenmarktplatz, weiteres Stichwort. Warum macht man das nicht? Also,
hä?
Wenn man jetzt in so ein Frontend-Projekt reinguckt, das ist ja immer eigentlich monolithisch quasi. Man hat immer quasi ein großes Source-Set und hat einen Schritt, der da ein komplettes Bundle draus baut. Man teilt das nicht so auf, sodass man quasi nur in einem bestimmten Bereich arbeiten kann und nur das. Ich gehe da mit einer Java-Denke ran, weißt du? In der Java-Welt, da habe ich mein Projekt, da habe ich irgendwie mein Business-Logik-Ding, da habe ich mein, weiß nicht, Frontend, mein Web-API, mein Persistence, was auch immer, wie auch immer ich das aufteile, oder ich mache halt Verticals und habe irgendwie meine, weiß nicht, Customer, was auch immer für Module. Und die teile ich, die trenne ich logisch voneinander und mache irgendwie, gebe denen irgendwelche Schnittstellen, sodass andere damit reden können und teile das irgendwie so auf. Mach halt so, Ich sage einfach mal, ich mache einfach mal Softwarearchitektur. Das mache ich am Frontend offensichtlich nicht und ich frage mich, warum.
Ja. Welche Antwort möchtest du darauf haben? Du tust das durchaus, wenn das Sinn ergibt, wenn du ein Domainmodell, also wenn du den Domainkern im Frontend hast, wenn du so eine hexagonale Architektur kannst du im Frontend bauen, dann tust du das durchaus. Dann, keine Ahnung, da hast du für jeden deiner Zwiebelringe hast du ein Package und gut ist.
Aber dann hast du Package ist dann aber nur ein Ordner unter Source, oder? Oder
was ist jetzt ein Package? Ein Package ist ein NPM-Package.
Ah, krass, okay.
Und das,
also eigene NPM-Projekte quasi.
Genau, und die Orchestrierung, also ich will dann auch damit anfangen, ja, ich NPM installe alle separat. Aber die Orchestrierung könntest du dann mit halt so Monorepo-Tools erledigen.
Okay.
Sowas wie ein Learner oder zum Beispiel. Das könntest du damit tun. Also was das nicht bietet, ist, ich überlege, ob das, haben wir da Interf? Doch, das haben wir schon auch. Da bist du aber, das ist wahrscheinlich etwas weniger standardisiert als die Restfulness, die du dann eher im Backend hast. Im Backend reden diese Teile möglicherweise alle per REST miteinander. Und du hast dann
eben. Ja, also gut, dann machst du ja schon eine Aufteilung wahrscheinlich auf verschiedene Services. Also auf verschiedene.
Ich dachte, da wollte hinaus. Ich dachte,
auf verschiedene Prozesse. Ja, soweit, da hat sich ja meine Einstellung auch mittlerweile geändert. Das ist was, ich sag mal, eine Anwendung auf verschiedene Services aufteilen. Das würde ich mal so lange wie möglich herauszögern, wie es sich irgendwie verhindern lässt, weil es gibt ja diesen Spruch, Microservices turn simple method calls into distributed computing problems. Und das ist halt einfach die Wahrheit. Also deshalb, ich glaube, da hat auch ein bisschen so eine Ernüchterung stattgefunden in dem Bereich.
Ja, also genauso würde ich es halt im Frontend auch sehen. Also das ist im aktuellen Umfeld habe ich wieder mal, wir haben wieder mal irgendeinen Kram, den wir ausrechnen müssen, wie so oft. Und da haben wir jetzt letztens erst noch halt so einen Rechenkern rausgeschält, den ich separat von meiner eigentlichen Clickibunti-Dings handhabe.
Ja.
Der Vorteil, der wird separat released, separat behandelt. Der wird nicht zusammen versioniert. Vorteil für mich
ist... Also der ist dann, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist dann ein eigenes JS-Bundle, was halt als eigener Include auf der Seite irgendwo eingebunden wird. Okay.
Ja,
Und wie können die Teile dann miteinander reden? Oder reden die einfach gar nicht miteinander?
Per Function Call. Also das Ding exportiert ja ein Entry Point.
Okay, aber wenn man das mit so einem, wenn man das jetzt mit so einem Build-Tool da drüber schrömmeln lässt, dann werden doch alle Functions irgendwie umbenannt, oder? Damit das alles geminified ist. Muss man dann irgendwie konfigurieren, dass diese Function dann irgendwie ihren Namen behält, oder?
Ja, da kannst du bestimmte Dinge werden dann eben nicht minified. Also da gibt's Mittel und Wege, das zu tun.
Oh, das ist ja krass.
Also das
okay.
Ist, und da,
und ja. dann im TypeScript muss ich ja irgendwie sagen, was das für eine Function ist, damit er die Typen kennt, oder? Also, das musst du mir nochmal im Detail erzählen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Da möchte ich jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, führt jetzt vielleicht ein bisschen weit ab vom Thema.
Aber im TypeScript. Ja, klar, du importierst die Funktion quasi wie so, wie du eine normale Funktion importierst. Und du sagst dem Build-Prozess des Rechenkerns, dem sagst du dann, wo die Typen sind. Und die packt er dann mit da rein. Also du kannst es einfach konsumieren, genauso wie eine normale NPM-Bibliothek konsumierst.
Und das. Was heißt, wenn ich als Entwickler morgens auf die Arbeit komme, dann mache ich Git Pull, dann mache ich CD Rechenkern, NPM Install, CD Punkt, CD anderes Geschmonze, NPM Install und dann kann ich loslegen, weil ich erstmal ja quasi überall meine NPM Installs laufen lassen muss.
Das ist ja ein separates NPM-Projekt. Also es kommt darauf an, wo möchte ich was ändern. Möchte ich an meiner Kernberechnungslogik was ändern? Dann gehe ich in meinen CD-Rechenkern, sag hier git switch -c new awesome feature. Und leg los. Und
ja, aber wenn
mach dann npm publish.
Wenn du die Seite, also wenn du jetzt quasi die Seite im Dev-Mode irgendwie anmachst, musst du ja trotzdem an beiden Enden quasi das Install gemacht haben. Das ist ja eigentlich meine Kritik, dass man immer daran denken muss, an allen möglichen Stellen erstmal ein Install zu machen, wenn man npm run dev jetzt zum Beispiel macht.
Ja, wenn ich an beiden Teilen was ändere und ich, also grundsätzlich, wenn ich jetzt an meinem Clickibunti bin, importiere ich einfach die Version, die ich haben möchte und bin
gut. Ach so, weil die irgendwo gepublished ist,
genau.
In ein Repo.
Genau.
Und dann hat jemand quasi die Abhängigkeit in meinem Frontend-Dingen schon geupdatet, und wenn ich dann da ein Git Pull mache, bekomme ich in meiner Package.json das Update, und wenn ich dann nur da npm install mache, dann habe ich die neueste Version, die im Repo liegt. Okay,
genau.
Alles klar, verstanden.
Es gibt die also etwas komplizierter wird's, wenn ich denn beides gleichzeitig ändern möchte.
Ja.
Dann fange ich an, mit Links zu arbeiten. Das ist dann etwas komplizierter. Frickelig. Das ist ein bisschen frickelig, aber das kommt sehr selten vor.
Okay, alles klar.
Das kommt vielleicht
in Java. Das hört sich doch an wie eine gute Trennung, wenn das sehr selten vorkommt, würde ich sagen.
Hätte ich gesagt.
Hast du ja auch gemacht, also von daher.
Ja, das ist jetzt keine große Kunst, glaube ich. Ich gucke auf die Uhr. Stunde 22.
Ja, wir hatten ja vorher noch die Pre-Aufnahme, die war ja bestimmt auch 5 Minuten oder so.
Nee, also,
du wärst gerade bei einer Stunde 18.
Nee, das ist Stunde 2. Achso, ja, keine Ahnung. Ich habe mir beim Durchhören der letzten Folge gedacht, die muss knackiger werden. Das ist uns jetzt nicht gelungen.
Ich habe die letzte Folge noch nicht gehört. Ich werde die dann jetzt die Tage mal hören. Du darfst aber noch einen Punkt ausholen. Komm, du darfst den ersten Punkt, den du aufgeschrieben hast, darfst du jetzt gerne noch holen. Dann haben wir auch was für dich gehabt dabei, und dann ist das eine runde Sache.
Den ersten Punkt darf ich, ach, den darf ich jetzt hören?
Hol ihn von deinem imaginären Stack runter. Und
der erste Punkt, der mich an der Frontend-Entwicklung nervt, das sind die ganzen meckernden Java-Opas, die mir einen erzählen wollen, damals mit Struts war alles besser. So, da haben wir es jetzt.
Okay. So. Ja. Ist das denn im Jahr 2025 immer noch so ein großes Problem?
Nö, eigentlich nicht, nee. Ja, nee. Nee. Außer bei
Guck
dir.
Guck mal, wenn Benedikt Ritter sogar die Folge einleitet mit einem Lobgesang auf Frontend-Entwicklung, das war auch ernst gemeint. Also, das war jetzt nicht, das sage ich jetzt hier nochmal, das habe ich jetzt nicht gemacht, nur damit das hier ein toller Twist für die Folge ist, sondern das Netlify-Zeug und das Astro-Zeug, was du mir empfohlen hast, ist wirklich geil. Einfach. Es funktioniert einfach. Man kriegt einfach Sachen fertig, und ich find's gut.
Ja, ich, vielleicht, also mich würde mal interessieren, wie macht man denn 2025? Wie entwickelt man denn da bei euch Software? Was ist denn da so State of the Art? Bist du da auskunftsfähig?
Also erstmal setzt du dich 8 Wochen hin und konfigurierst so ein NeoVim für Java-Entwicklung.
Ja. Nein, ich meine, da könnten wir mal eine Folge drüber machen, vielleicht.
Über Java-Entwicklung im Jahr 2025?
Ja. Welche Frameworks?
Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich eine adäquate Antwort zu geben kann, weil die Arbeit, die ich bei Gradle gemacht habe, ja...
Ich weiß.
Sehr weit davon weg war von dem, was vielleicht der Java-Community da so... die Probleme, die da so bearbeitet werden. Weil also Build-Tools machen halt nicht so viele Leute, glaube ich.
Ja, der ist richtig. Okay. Weil das fände ich mal spannend, ob das jetzt haben wir ja, wir haben jetzt heute, ich habe mich ja richtig aufgeregt heute.
Ich muss sagen, ich bin wirklich enttäuscht. Ich hatte mir mehr erhofft. Vielleicht müsst du auch nochmal, vielleicht frage ich dich einfach beim nächsten Mal, wenn ich einen Rant hören will, frage ich dich einfach, sag mal Holger, was hältst du eigentlich von der CDU?
Ja. Der 3. März kommt ja aus meiner Heimatstadt, übrigens.
Echt? Jetzt kommt er aus Arnsberg?
Der kommt
aus Arnsberg. Ich wusste, dass er aus dem Sauerland kommt, aber...
Ja, also der hat ich weiß, dass er, der hat ein Haus in Arnsberg. Und mir hat letztens noch ein Kollege erzählt, mit dem ich mit dem war ich bei Dötzritt. Und der erzählte mir noch Geschichten, dass er mit irgendwelchen
Dass er mit Fritze Merz saufen war.
Dass er mit irgendwelchen Söhnen und Töchtern von Fritze Merz saufen war, genau.
Okay. Das ja, ist, dann, ja genau. dann muss ich leider sagen, dass ich dich persönlich dafür verantwortlich mache, was.
Das ist da. Richtig so. Das habe ich, hab ich dem Typen auch gesagt. Ja. Schöne Grüße. Ja.
Wir haben wir können es ja mal anders machen. Wir haben ja eine neue Tradition bei Autoweird FM seit letzter Folge. Und das ist, dass wir das nächste Thema schon anteasern. Ich habe ja letztes Mal gesagt, wir machen den JavaScript-Rant. Holger, worüber möchtest du beim nächsten Mal reden? Und dann machen wir das vielleicht.
Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber da hast du ja dich hast du
ach, stimmt, weg. Ach stimmt, das habe ich ja abgelehnt. Nee, das machen wir nicht.
Ja, nee, das ist. Ja, komm. Nee. Gucken wir mal, was wir machen. Aber jetzt können wir ja, wir gucken mal in unsere Trello-Liste rein. Mhm. Und
genau, vielleicht nochmal, wo kann man uns folgen? Das können wir nochmal sagen. Dann, man kann uns, okay, ich mach das, du guckst mich verwirrt an. Also ihr könnt uns auf Skype finden. Grad,
du bist gerade bei Google, bei unserem Hangout, du bist irgendwie, Ton und Bild sind nicht synchron, deswegen gucke ich dich gerade verwirrt an. Du bist
nicht, ja, dann sag einfach nichts, ich mache einfach weiter. Also Leute, wir sind hier fast am Ende, die Technik bricht zusammen. Ihr könnt uns bei Blue Sky folgen, ihr könnt uns bei Mastodon finden, ihr könnt uns aber auch auf unserer Webseite AutoGrid.fm finden, da findet ihr auch die Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Ihr könnt da die Folgen kommentieren, wenn euch das gefallen hat. Ich glaube, da draußen sind Leute, die noch mehr Emotionen haben, wenn es um Frontend geht, als der Holger. Und beim nächsten Mal reden wir vielleicht auch nicht über Java-Entwicklung im Jahr 2025. Das war's mit Folge 110. Es hat, wie immer, mir eine Riesenfreude bereitet, mit dir hier mich zu unterhalten, Holger. Und,
es war sehr hübsch. Ja. Ich sag mal, ciao mit V. Es war fantastisch. Und wir hören uns in 2 Wochen, in 2 Monaten, ins nächsten Monat. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. To me.